Kilometerfresser.
Heute machen wir was ganz Besonderes.
Hoffentlich klappt's, wie wir das vorgenommen haben. Wir sitzen im Kia EV6, nicht in Tarix, zur Abwechslung mal, sondern im Facelift. Ich habe hier Roadbook, Riesenmappe und mein iPad in der Hand und sage Tarik, wie er zu fahren hat. Denn du musst jetzt hier direkt rechts im Kreisverkehr abbiegen.
Rechts im Kreisverkehr?
Genau. Also. Wir nehmen euch heute mit auf die New Mobility Rally. Das ist eine neue Antriebsrally. Also dürfen wir Plug-in-Hybride teilnehmen, passend zu euren Kommentaren zum Podcast zuletzt. Und wir fahren im EV6 gemeinsam mit Kia und fahren hier ein Roadbook ab, machen verschiedene Wertungsprüfungen und fahren ein bisschen durch den Elsass?
Den Elsass.
Jetzt weiß ich es nicht genau. Genau.
Genau, also Deutschland, wir haben in Europa Park Rust übernachtet. Das war ein cooles Hotel, muss ich sagen. Und jetzt muss ich einmal hier ganz schnell überholen.
Die Radfahrer wieder.
Ja, das sind halt.
Wir haben uns gedacht, wir machen was anderes. Das ist noch nicht die Jubiläumsfolge, aber wir probieren mal einen Videopodcast. Wir haben hier eine 360-Grad-Kamera ins Auto geworfen. Wir zeigen euch vielleicht auch manchmal was nach vorn, wenn irgendwas Spannendes gerade ist. Vielleicht eine Prüfung oder wahrscheinlich so lange reden wir gar nicht. Schauen wir mal. Wenn es landschaftlich was Schönes gibt, wie gerade die Berge vor uns, dann schalten wir die Kamera mal um. Ansonsten könnt ihr unsere Gesichter sehen und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Videopodcast haltet. Man kann ja auf Spotify und auf YouTube das machen.
Ja.
Wenn es klappt, ist der Podcast auch auf Spotify und YouTube mit Video. Wenn nicht, zumindest auf YouTube. Dann ist es das Goodie, was wir den YouTube-Zuschauern geben, dass ihr uns hier live und in Farbe seht und seht, wie wir miteinander interagieren. Und ich tarik ins Lenkrad greifen muss. Jetzt musst du auch wieder die erste Ausfahrt nehmen.
Erste Ausfahrt, okay.
Genau. Danke. Ich kann es den Zuschauern mal zeigen. Und zwar so sieht ein Roadbook aus. Und dann hat man da den kleinen Punkt. Ich setze hier den Trip zurück und habe dann quasi hier die Kilometer, die man noch zurücklegen muss. Und jetzt fahren wir 500 Meter, dann ist schon wieder ein Kreisverkehr.
Also an alle, die uns jetzt über Podcast hören, wenn ihr wissen wollt, wie unsere Fressen aussehen, schaut gerne mal auf YouTube jetzt vorbei, damit ihr euch das Video mal reinziehen könnt und ein paar Impressionen habt. Denn wir fahren nicht nur durch Deutschland, wir sind jetzt momentan hier in der Nähe von Straßburg, wie Jonas schon gesagt hat, auch durch Frankreich. Und Mittagessen ist hier in Frankreich.
Ist in Frankreich, ja. Genau. Wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Ich glaube, die Vormittagsetappe sind fast 6 Stunden eingeplant. Nachmittag dann nochmal ein Stück. Also wir haben ganz gut Zeit totzuschlagen. Da dachten wir, nehmen wir einen Podcast auf.
Aber Jonas, überlegen, warte mal, und jetzt?
Links, also quasi die Autobahnrichtung, aber nicht auf die Autobahn fahren. Steht hier auch groß drauf.
Richtung Obernheim.
Genau.
Was ich sagen wollte.
Ja.
Genau, und wir dürfen ja heute nach der Veranstaltung so gegen 18.30 Uhr oder so auch wieder nach Hause fahren.
Genau, und das sind ja auch nicht gerade kurze Strecken. Ich habe eigentlich nur 3 Stunden Fahrt von hier.
Ja gut, ich habe 410
Kilometer. Bin gestern aber über 5 Stunden gefahren, weil es dann doch den einen oder anderen Stau gab. Im Kreisverkehr jetzt die zweite Ausfahrt, wobei die erste ist so eine Sackgasse. Also von dem her da nicht rein, aber dann da Richtung Obernai.
Und wir haben gestern auf Instagram und auf YouTube gesagt, hey, stellt uns doch mal ein paar Fragen. Und wir haben uns ein paar Fragen von euch notiert, über die wir heute auch quatschen werden.
Genau.
Jonas, lass uns doch mal so beginnen wie immer. Was steht vor der Tür?
Oh, das ist bei mir relativ einfach. Nichts.
Warum? Wegen deiner OP?
Wegen meiner OP habe ich mir da so wenigstens so 2 Wochen mal ohne Autos eingeplant. Ab Freitag geht es wieder los. Da kommt jetzt ein Skoda Enyaq und der Ford Capri. Schön. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber die stehen ja faktisch noch nicht vor der Tür. Deswegen ist es noch so ein, bald. Und dann bin ich da gespannt. Aber aktuell nur mein Auto. Mit dem war ich auch hierher unterwegs. Und an all diejenigen, die das interessiert, endlich habe ich auch jetzt den Ein-Jahres-Fazit,
das Ein-Jahres-Fazit
aufgenommen. Das kommt dann vielleicht schon nächste Woche auf YouTube.
Cool.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, wenn ich eben mit dem Auto unterwegs bin, da was zu machen. Und ich dachte mir, wie passend es ist, zu einer Kia-Veranstaltung zu fahren und da was zum
es
Kia
ist
aufzunehmen.
Ist ja immer was anderes, wenn wir ein Auto für eine Woche da haben, für 2 Wochen oder für ein Jahr.
Absolut.
Wenn man es selbst nutzt, privat. Ja.
Und selbst zahlt.
Ja,
dann, ja ich finde, es ist... Also es klingt jetzt doof, aber manche Sachen fallen einem nochmal mehr ins Gewicht und das sehen wir auch in den Kommentaren. Viele sagen so, hey, das nervt mich voll. Dann sagen wir als Autotester, ja komm, ist doch in Ordnung oder da gibt es ja das und das. Aber dann sieht man, nee, warte mal, wenn du das tagtäglich hast und das sind manchmal ja auch nur Nuancen. Ich habe es ja vorhin gesagt, kann ich auch hier spoilern, zum Beispiel dieses Fahrerinfo-Display nervt mich brutal im Kia, weil man ein riesiges Display hat und kaum Platz nutzt für wirkliche Informationen. Und das ist ja was, das merkst du jetzt hier nicht, wenn du ein bisschen rumfährst. Aber wenn du halt an andere Autos auch mal fährst, dann denkst du dir so, warum vertut man da die Chance, diesen Platz zu nutzen? Und das ist halt was einem dann nach der Zeit auffällt.
Und Kia hatte die Chance beim Facelift zumindest hier vorne hinter dem Lenkrad im Display neue Animationen.
Absolut. Und mit dem EV2 Concept haben sie es gezeigt und vielleicht kommt es dann ja. Wir müssen jetzt links im Kreisverkehr fahren.
Einmal links rum.
Einmal links rum. Wahrscheinlich kommen die Kommentare, bitte, bitte macht wieder Videopodcast, aber bitte nie wieder einen mit einer Rallye, wo die ganze Zeit links abbiegen, rechts abbiegen kommt. Und er schreibt, schreibt gerne in die Kommentare, wie viele Leute falsch irgendwo abgebogen sind, weil wir gesagt haben, jetzt links. So. Jetzt auf jeden Fall raus.
Bei mir steht der Volvo EX90 vor der Tür, ja. Bevor wir es vergessen.
Ah, sonst vergessen wir es aber bei mir. Ich frage immer dich und dann übergehst du mich.
Mit dem waren wir in Bayern wieder mal unterwegs. Und zwar, wir waren in Eichstätt, war wunderschön. Und wir waren im Altmühltal. Tolle Landschaft, tolle Gegend. Wir haben das Kloster Weltenburg besucht. Die älteste Klosterbierbrauerei der Welt.
Hast du Bier getrunken?
Ich habe welche mitgenommen.
Aber hast du jetzt getrunken?
Nee, noch nicht.
Ja, schwach.
Ich kam
du musstest
nicht dazu.
Das vor Ort trinken. Das hat einen ganz anderen Charme.
Ja, aber wir sind dann zu Hause
im Biergarten. Wieso?
Ging nicht, weil wir waren ziemlich spät da.
Ah, okay.
Und wir wollten auch wieder zurück, deswegen haben wir uns direkt welche mitgenommen.
Okay, verstehe.
Und dann habe ich noch den BYD Dolphin Surf, der kleine. Mhm.
Mit dem bist du ja hier.
Mit dem bin ich hier, genau.
In quietschegrün-gelb.
Genau. Ja, neongrün, neongelb, wie man es halt nimmt. Ne? Da bin ich auch immer so unschlüssig. Die beiden, genau. Und bald kriege ich halt noch den ID3 GTX und da kommt noch einiges. Noch einiges.
Also wir müssen jetzt die erste Ausfahrt nehmen im Kreisverkehr. Ja. Den EX90 hatte ich ja auch, haben wir uns schon besprochen, als wir in Schweden waren. Und ich war sehr überrascht. Hast du, wichtigste Frage, das Bowers & Wilkins Soundsystem, ja oder nein?
Habe ich drin gehabt.
Okay, weil ich hatte das nicht drin. Und wir haben ja bei der ersten Fahrveranstaltung geschwärmt ohne Ende, wie toll dieses Soundsystem ist. Und
ich habe nur Digitalradio gehört, weil wir während den Roadtrips mit NAS uns meistens unterhalten.
Okay.
Also ich bin nicht... Ich höre gerne Musik, wenn ich allein im Auto bin.
Ja, ja.
Dann drehe ich voll auf und so weiter. Aber wenn ich zu zweit bin, mit NAS unterwegs bin, dann höre ich nicht volle keine Musik.
Bei mir schwankt es voll. Da kommt es voll drauf an, sind wir gerade, fahren wir richtig? Ja, passt alles.
Sorry.
Da kommt es voll drauf an, wie lang ist die Strecke. Ich fange meistens mit dem Podcast an und irgendwann denke ich mir so, oh, ich habe jetzt keinen Bock, noch mehr Podcasts zu hören.
Aber was sagt Sarah dazu? Dann höre ich, wenn ihr zusammen seid?
Da hören wir meistens Podcasts oder Musik. Hm, okay. Und wenn der Kleine irgendwie quengelt, dann halt Kindermusik. Ja, genau. Und ich glaube, das wird auch noch mehr. Und ich werde irgendwann nur noch Kinderhörbücher wahrscheinlich hören. Aber wenn ich allein unterwegs bin, höre ich meistens erst einen Podcast und dann später irgendwann einen einfach Musik oder Wechsel da und freue mich da aber auch.
Meistens habe ich 80s und 90s. Ja, wirklich, 80er und 90er. Zu 99% höre ich die beiden Sender. Das war's.
Und ich höre da nie Radio tatsächlich.
Echt? Also, doch, ich bin schon ein Radio.
Krass. Also ich höre da wirklich nur Spotify, Apple Music, irgendwie sowas und gar nicht Radio. Da muss ich kurz irgendwo hin müssen und keinen Bock haben, Musik auszuwählen, dass ich da mal nur das Radio nutze.
Okay.
Aber spannend. Aber ich habe den Volvo, den wir hatten, der hatte Bowers & Wilkins nicht, sondern der hatte die Bose Anlage und das ist die Standardanlage. Und die war trotzdem gut, aber halt bei weitem nicht das, was man von dieser Bowers & Wilkins... Also das ist schon wirklich krass, was die da leistet. Das macht schon echt Laune.
Also auch schon beim Digitalradio hören.
Absolut. Ne? Einmal rechts, bitte.
Also ja, eine dann gute auch Soundanlage
die Kopfstütze, die ja Lautsprecher drin hat, ne? Das macht schon echt viel aus.
Das war richtig geil. So, Stoppschild da rein.
Sehr gut.
Wir sind in Frankreich.
Prüfung bestanden.
Jeanette Claudette Baguette, oh la la.
Tarek's kurzer Kulturexkurs.
Das ist mein Französisch. Kannst du die Kamera auch nach vorne zeigen?
Ja, kann ich
wir
jetzt machen.
Wir fahren hier so durch.
Ich habe das doch vorhin erklärt, dass das geht.
Ja, stimmt.
Jetzt
das
fragst
ist eine 360
Grad. Ich habe es dir erklärt, habe es den Zuhörern und Zuschauern heute erklärt.
Ich bin ein GoPro-YouTuber, Leute. Sorry. Aber guck mal, die schönen Fachwerkhäuser hier. Ich genieße das jedes Mal, wenn ich auf Roadtrip bin mit NAS. Das ist immer so schön, neue Orte zu entdecken, so kleine Geschäfte. Mhm. Und dann frage ich mich manchmal, wie wäre es, wenn du hier leben würdest und nachts um 23 Uhr Bock auf ein Red Bull hättest?
Tarek, niemand macht das. Die gehen in den Keller und nehmen sich eins.
Ja, die gehen in den Keller. Ich weiß nicht, ey. Auf jeden Fall. Es hat seine schönen und seine nicht so schönen Seiten, wenn man halt ein bisschen ländlich wohnt, würde ich sagen. Aber ich bin halt so ein Stadtmensch.
Das stimmt.
Köln geboren, aufgewachsen. Köln ist zwar ein Drecksloch teilweise, aber es hat schon seine viele schönen Seiten, muss man auch sagen. Zumindest so, du hast alles überall und zu jeder Tageszeit.
Ich glaube, es ist ein perfekter Punkt, um kurz eine Werbung reinzuspielen, oder?
Ja, gerne. Hey.
Wir machen heute Werbung für unseren Podcast-Partner GoLeasy. Die vergleichen für euch im Internet verschiedene Leasing-Angebote, also egal, ob ihr da Leasing-Markt, wie sie alle heißen. Und da habt ihr quasi ein Angebot, wo alle Preise verglichen werden, ist komplett kostenlos, so wie eine Suchmaschine halt für diese Angebote.
Absolut unverbindlich und kostenlos. Ich sage es auch in jedem Video, da mache ich echt gerne Werbung für, weil ihr habt die Chance, nun mal richtige Leasing-Schnapper über GoLeasy zu finden. Leute, es lohnt sich immer, einen Blick da reinzuwerfen. Immer. Wie Jonas schon gesagt hat, kostenlos und unverbindlich. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr könnt am Ende Geld und Zeit sparen.
Voll. Und einmal kurz reingucken, wenn man eh nach Leasing-Angeboten sucht. Genau. Und mal ein bisschen durchfiltern und schauen. Finde ich schon ganz praktisch. Und da kann man dann einfach bares Geld sparen. Deswegen vielen Dank für die Unterstützung hier im Podcast. Absolut. Schaut gerne mal unterhalb des Podcasts bei GoLeasy vorbei. Werden sich Tarek hier verrenkt um die Kirche. Da wäre jetzt ein Glasdach ganz schön. Einmal links bitte, Tarek.
Echt schöne Ortschaften hier. Wie heißt der Ort hier? Warte mal.
Und jetzt müssen wir hier rechts abbiegen.
Obernai. Wir sind in Obernai, wird es geschrieben. Wie es ausgesprochen wird, müsst ihr mir sagen. Bestimmt die Hälfte wieder nicht ausgesprochen. So. Jetzt hier links.
Warte mal, ich hätte rechts gesagt.
Der Mitsubishi fährt links. Und das ist eine Einbahnstraße. Warte
mal. Ah, okay.
Und jetzt fahren wir hier Richtung Börsch, Ottrott, Monstern, Odil.
Ja, das stimmt. Es müsste gleich ein Kreisverkehr kommen und der müsste das auch zeigen. Ja, der kommt nach der Kirche, passt. Die
Kirche kommt.
Dann ist genau. Das hier. Oh, das war echt schlecht gezeichnet jetzt hier an der Stelle.
Denn? Guck mal.
Das ist richtig schön.
Das ist Sandstein. Oh,
krass.
Geil.
Das ist verrückt, was man manchmal für Orte durchfährt, die man überhaupt nicht so auf dem Schirm hat.
Das ist schön.
Also ich glaube, die Podcast-Folge heute lohnt sich definitiv.
Absolut, Mann.
Weniger für die Ohren, so. Mehr fürs Gesicht.
Kreisverkehr.
Zweite Ausfahrt. Zweite. Quasi einmal schräg durch. Sehr gut. Ja, also so eine Rallye durch eine Ortschaft ist schon spannend.
Ja, was heißt Rallye? Guck mal. Was ist eine Rallye, Alter? Eine Rallye, wenn ich Rallye sage, als ein Kind der 80er, dann denke ich an Vollgas, an keine Regeln, an, keine Ahnung, Korps und was weiß ich, ey, Burt Reynolds halt, ne?
Ja gut, aber es ist ja... Ja, es ist durch dieses ganze Oldtimer-Rallye-Ding hat sich das ja schon stark geändert. Ne? Da geht es halt um, du fährst ein bisschen über schöne Landschaften, fährst dein Auto mal wieder aus, machst drei Wertungsprüfungen und zeigst den anderen Leuten dein Auto. Im Endeffekt ist es ja eine Mischung aus dem. Ne? So eine Mischung aus.
Also sehen und gesehen werden.
Genau. Und das ist ja eine typische reiche Leute-Veranstaltung. So, du suchst dir irgendwas, um am Nachmittag mal irgendwo hinfahren zu können. Jetzt links, Tarek?
Links, genau. Unser Mitsubishi fährt auch richtig.
Unser Mitsubishi. Ah, wir haben sogar Vorfahrt.
Merci.
Merci beaucoup.
Hey, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Dass wir Vorfahrt haben?
Ja.
Der hat einen Strich auf der Linie. Ja. Auf der Linie. Einen Strich vor der Nase. Sehr, sehr gut. Ja, wir haben uns vorhin ja drüber unterhalten, hier über den EV6. Du hattest den ja letztens erst. Ich hatte den ja auch schon mal eine ganze Zeit im Test. Jetzt das Facelift. Und ich finde es echt angenehm, was der in puncto Fahrwerk und insgesamt so Anmutung mit sich bringt.
Ich habe dem Jonas eben erzählt, ich war ja selbst den EV6, das Vor-Facelift-Modell, GT-Line AWD. Es ist merkbar, das Fahrwerk ist spürbar besser. Die Assistenzsysteme laufen merklich besser. Und es ist wirklich ein gutes Facelift geworden. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, auch wieder, wo wir uns d'accord sind mit Jonas, hier das Display hinter dem Lenkrad, da hätte ich mir andere Animationen gewünscht. Einen größeren Tacho, irgendwie Geschwindigkeit in der Mitte und vor allem Dingen beim GT, beim EV6 GT, was ich auch nächste Woche auch bekommen werde zum Testen, da freue ich mich mega drauf. Da hätte ich mir nochmal so eine sportlichere Ansicht gewünscht hinter dem Display, hinter dem Lenkrad im Display.
Ja, ich verstehe halt auch nicht, wieso man das nicht nutzt, wie vorhin schon gesagt. Und man merkt ja aber, anscheinend haben sie es ja selber auch verstanden. Zumindest hat es ja diese EV2-Studie gezeigt, dass es anscheinend dann in der Richtung was gibt.
Aber du hast keinen Klavierlack mehr. Ne?
Genau.
Die haben an vielen richtigen Stellen angepackt. Du hast hier zum Beispiel hier Sitzbelüftung, Sitzheizung. Es sind jetzt Tasten, was du drücken kannst.
Wobei, das finde ich so ironisch, weil das war ja vorm Facelift, war das ja nur beim GT mit Softtouch. Mit richtigen Tasten.
Mit richtigen Tasten.
Davor war es alles nur Soft-Touch. Bei dir ist ja auch hier vorne so Soft-Touch-Buttons.
Soft-Touch, genau.
Jetzt haben sie hier richtige Tasten reingemacht und der GT hat Soft-Touch. Und ich also, weiß nicht, ob da einer, haben die das dann davor falsch gemacht? Oder, also es ist ja wirklich so, wie kommt man denn darauf, das da dann zu unterscheiden? Das ist schon irgendwie spannend, würde ich es mal behaupten.
Sehr spannend.
Aber wir hatten auch Fragen zum Thema Kia. EV5 zum Beispiel kam, wann der kommt, wie das ist. Und da hat Kia angekündigt, dass der auf der IAA stehen wird.
Ja, schön.
Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch den PV5 fahren dürfen, die Nutzfahrzeugkarosse, was wir ja schon statisch zeigen konnten. Da wissen wir jetzt noch nichts genauer, aber da hieß es, das ist bald soweit. Aber zumindest auf der IAA sieht man den EV5. Und das ist das SUV auf den EV4.
Das SUV auf den EV, genau. Und der PV5, also PV5.
Ja.
Für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Transporter oder wie nennt man das sonst?
Ja, Nutzfahrzeug.
Nutzfahrzeug,
ja, genau. So wie VW Busgröße, VW Transporter.
Genau. Und volle Hütte mit 73 Kilowattstunden oder 71 Kilowattstunden, ja, ist jetzt nicht gewählt. Aber eine gute, sehr gute Ausstattung, da bist du bei knapp über 50.000.
Mhm. Ja, da wurden die Preise jetzt veröffentlicht. Genau, ich glaube, der startet so bei 36 oder so, aber mit kleinem Akku. Wahnsinn. Und so. Aber es ist echt ein guter Einstiegspreis.
Absolut.
Weil da bist du bei Volkswagen echt weit weg. Ja, also wenn du da so einen T7 in Elektro haben willst oder den aktuellen Transporter in Elektro, ist wirklich teuer dann.
Genau.
Deswegen da lohnt es sich tatsächlich, da mal vorbeizuschauen. Vor allem, weil es halt eine komplette Elektroplattform ist. Extrem niedrige Einladekante, extrem breite Ladefläche hinten. Wir sprechen da natürlich aus einer kompletten nicht Zielgruppe. So, wir haben beide wirklich null Erfahrung, was Transporter angeht, haben überhaupt nicht den praktischen Bezug, wie das jetzt vielleicht andere haben. Aber das kann man da schon so sagen, dass der, glaube ich, da sehr kompetitiv ist.
Mein persönliches Highlight auch noch im Transporterbereich, Zusammenarbeit bzw. von Flexis.
Ja.
Ich habe da ja ein Video gemacht. Und die Dinger kommen mit 800 Volt Ladetechnik, mhm, und mega, mega coolen alltagsnützlichen Sachen mit drei verschiedenen Transportern auf einer Plattform, Surf-Plattform heißt das. Akkugröße, Preise und so weiter werden dieses Jahr noch bekannt gegeben. Wird alles in Frankreich produziert, hergestellt und also 100% europäisch. Da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf und bin gespannt auf die Preise. Allerdings wird das dann wirklich reine Nutzfahrzeuge sein für Privatzwecke, also als Kombi oder als 6-7-Sitzer. Das wird dann von Renault kommen unter dem Namen Traffic.
Weißt du, ob es da schon bald eine Fahrveranstaltung oder sowas gibt?
Eventuell gegen Ende des Jahres, okay, also am 4. Quartal.
Jetzt müssen wir hier nach links,
ja,
glaube ich. Oder warte, warte, warte. 160 Meter. Doch, hier links. Ja, warte, jetzt weil hier ist diese Weinstube de Roux und da müssen wir links fahren.
Okay.
Ja.
Was müsste jetzt als nächstes kommen?
Jetzt kommt in 400 Metern eine Kreuzung, eine Dreieckskreuzung. Ja, passt. Wir sind richtig.
Dann ist der Peugeot falsch gefahren?
Es war ein Mitsubishi.
Mitsubishi, stimmt.
Aber trotzdem falsch gefahren. Ja, Tarek, wir haben es gut hingekriegt hier.
Ja, jetzt haben wir einen überholt.
Und jetzt fahren wir links.
Einmal links zurück.
Richtung Toot Directions.
Genau,
Toot
Directions.
Toot Directions. Perfekt. Sehr gut.
Chanson de la Vision Grand.
Hier, wir werden auch Rallye-Meister hier.
So, jetzt kommt wieder ein Radfahrer, was ich überholen muss, aber hier nicht, eine durchgezogene Linie. Wir waren ja alle in der Fahrschule.
Aber das Ironische mit Flexis ist ja, der Rainer hat vor Monaten zu mir gesagt, Jonas, guck mal hier, Flexis habe ich gelesen, schreib den mal, wäre ganz spannend. Ich, ja, die werden sich schon melden, bliblablub, irgendwann kommst du, ja, ich bin bei Flexis. Ich so, hätte ich dir mal geschrieben. So, manchmal ist es wirklich so dieses, man vergisst einfach was, ja, man unterhält sich, absolut, man denkt, cool, da muss ich unbedingt, absolut, zack, dann kommen 20 andere Sachen dazwischen und du vergisst es einfach.
Das war aber echt eine super spannende Geschichte und das wird echt cool. Also wenn die fangen ja jetzt dieses Jahr schon an zu bauen in Frankreich. Mhm. Das ist ja ein Joint Venture zwischen Volvo Trucks, Renault und einer französischen Logistikunternehmen.
Ja.
Eins der größten, ja, Logistikunternehmen in Frankreich. Das ist so wie DB Schenker in Deutschland zum Beispiel. Ja. So vergleichbar.
Ja.
Und die haben alle drei ihr Know-how zusammengefasst. Renault mit ihren Akkus und Elektromobilität und so weiter. Volvo Trucks
gerade
mit ihren Ideen, was im Fahrerraum halt wichtig ist. Und diese Spedition, was vor allen Dingen wichtig ist fürs Transport und Höhe und Zuladung und Schiebetüren. Aber alles wirklich bis aufs kleinste Detail geplant und für den Alltag, für den Mitarbeiter super, super einfach zu gestalten.
Ja, das ist ja im Endeffekt auch das, was man jetzt gesehen hatte bei Amazon zum Beispiel mit dem Rivian Truck. Weißt du, wie langsam kann man eigentlich überholen?
Ja, ne?
Na gut, der hat einen Hänger voll. Aber,
ja, genau.
Aber du kannst nicht Fahrräder überholen und so langsam sein. Das ist voll die Gefahr an so einer Stelle hier. Mit dem Rivian Truck hat man gesehen, wenn du wirklich von Grund auf überlegst, für wen ist dieses Auto, Fahrzeug, wie auch immer gedacht, wer soll damit mal unterwegs sein? Und du merkst in jedem Detail von diesem Auto, dass das quasi der Ansatz war, wie das geplant und umgesetzt wurde. Und das finde ich halt cool zu sehen. Das, ja, ist halt wirklich schön, weil... Ich meine, man kennt es ja selber im Arbeitsleben, jetzt bei uns als YouTuber, wenn dir der Job so einfach wie möglich gemacht wird, dann magst du es. Wenn wir einfach auf eine Veranstaltung kommen, wenn wir viel Zeit mit einem Auto haben, wenn wir nicht uns gehetzt fühlen, genau, wenn die Wegstrecken von Flughafen zu Location nicht zu weit ist, all diese, genau, Themen, das sind ja Rahmenbedingungen für uns jetzt in unserem Job, Und wenn die halt auch für dann einen Zustellmitarbeiter oder so gut gemacht sind oder halt dann auch in größeren Bereichen dann natürlich auch größere Logistikthemen, dann finde ich das wirklich sehr, sehr gut. Jetzt war die Kamera zu heiß, aber jetzt soll es wieder funktionieren. Hoffentlich passiert es nicht alle 5 Minuten. Aber ich glaube, das ist eine gute Stelle, um kurz zu mir als Außenreporter zu schalten, weil, das haben wir ja schon angekündigt, hier für die Rallye, Tarek hat ja geschwänzt und ich war auf der Übungsveranstaltung.
Ich hatte zu tun, Junge.
Tarek war wieder fleißig. Warst du nicht da sogar bei Flexis? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß es nicht, wo ich war.
Auf jeden Fall war ich beim Training und wir dachten, wir schneiden euch hier mal kurz ein paar Impressionen rein, wie das dort war. Ein bisschen ist es wie früher in der Schule, der eine ist vorbildlich und anwesend und der andere... Ich weiß gar nicht, wo Tarek gerade ist. Ich glaube, irgendwo in Frankreich. Ich bin auf jeden Fall hier vorbildlich mit Kia am Hockenheimring. Gibt auch schlimmere Orte, um unterwegs zu sein. Ihr hört es im Hintergrund, hier ist ordentlich was los. Wir fahren aber nicht auf der Rennstrecke, sondern wir haben heute ein Rallye-Training. Wir haben einen Rallye-Experten hier, der uns erklärt, wie man Rallye fährt. Jetzt könnte man denken, es ist ja ganz einfach, man fährt von A nach B. So einfach ist es gar nicht, denn es gibt ein Roadbook. Da sind die einzelnen Abbiegungen, Ortspunkte und so weiter, Kilometer für Kilometer nacheinander aufgereiht. Und man muss halt nach diesem Buch fahren. Wenn man das nicht macht, schafft man es nicht in der Zeit und kommt halt nicht ans Ziel. Das noch Wichtigere sind aber die Wertungsprüfungen. Deswegen seht ihr hier hinter mir schon diese Zahlen und wir fahren gerade den ganzen Nachmittag einfach nur im Kreis, um herauszufinden, wie man das am besten stoppt. Das heißt, zwischen diesem Pylon da hinten und den hier vorn sind 2x Lichtschranken und man versucht dann mit dem Auto diese Strecke in einer gewissen Zeit zu fahren. Ich werde ja bei der Rallye auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, deswegen ist für mich das Wichtige, die Zeiten korrekt zu stoppen, denn es ist gar nicht so einfach in der Lichtschranke exakt zu stoppen, wenn das Auto mit der Front durchfährt. Und es gibt auch nicht nur Lichtschranken, es gibt auch noch Druckschläuche, die liegen dann darunter. Und da muss man dann darauf achten, dass man eben mit den Rädern entsprechend genau zu dem Zeitpunkt rüberfährt, weil man auch stoppt. Um das zu üben, haben wir hier so ein bisschen... Jetzt nicht um zu cheaten, aber schon, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Dieses Training, da war Kia natürlich nicht ganz uneigennütz und will, dass die eigenen Platzierungen vorn sind. Schauen wir mal, ob das was gebracht hat. Okay.
Ladies and Gentlemen,
wir sind zurück.
Sind wir wieder. Nachdem die Kamera heiß gelaufen ist.
Zweimal
heiß gelaufen, genau.
Aber hat ja gut gepasst, ne? Wir haben direkt hier Jonas als Außenreporter gehabt und danach ist es hier kurze Heißlaufaktion.
Und schon fahren so, wir hier durch Mittelbergheim. Wunderschöne Weinanbaugebiete hier.
Ist wirklich richtig schön.
Geil.
So schön, dass der Kamera zu heiß wurde. Mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Vielleicht war das auch der erste und letzte Videopodcast. Wir haben jetzt hier sämtliche Lüftungsdüsen auf die Kamera ausgerichtet, vielleicht noch ein bisschen kälter.
Aber heute sollen es ja auch 35 Grad werden.
Ja, war eine gute Idee, da eine Kamera an die Windschutzscheibe zu hängen.
Guck mal, durch was für Dörfer wir hier fahren.
Wahnsinn. Mann. Wir können es euch nach vorne zeigen, das ist das Tolle.
Ja.
Danke an die Technik.
Warte, ich habe meinen Finger in der Nase gerade.
Ja gut, das zeig ist ja super. Vorne. Ja, also, auf was soll ich noch achten im Schnitt? Wir machen hier 3 Stunden Podcast.
Oh, das sind ja hier kalabresische Verhältnisse, das wird hier sehr eng.
So, warte, jetzt müssen wir hier schauen. Wir müssen nach links und rechts, also wir fahren quasi da runter.
Richtung Andlau.
Ja, ist richtig.
Oh, ist das schön, ist das schön.
Andlau ist. Und dann fahren wir nach Le Hobald.
Können wir irgendwo anhalten und Gelato kaufen?
Tarek, es ist früh um 10, kein Gelato hat offen.
Meine innere Uhr hat schon 15 Uhr nachmittags, deswegen.
Wann bist du früh aufgestanden?
Ich bin 5:45.
Okay.
Aufgestanden und kurz vor 1 bin ich eingedönt.
Ich auch, so ungefähr eingeschlafen. Und ich bin um 5 panisch im Bett hochgeschreckt, weil es so hell war und dachte, shit, ich habe verschlafen. War aber zum Glück nicht so und dann konnte ich eine Stunde mich umdrehen. Oh.
Ist das rechts vor links?
Weiß ich bin nicht. Mir nicht sicher.
Einfach fahren.
Aber es ist echt schön. Also,
wunderschön.
Es ist wirklich toll. Tarek, ich habe ein Thema noch mitgebracht. Und zwar, es gibt einen neuen Nissan Leaf.
Gefällt mir von der Optik nicht so.
Es ist irgendwie... Also das nächste Crossover, ne? Ich hätte gehofft, dass wenigstens Nissan den Leaf durchzieht. Und man, weil ich meine, die teilen sich ja Plattformen mit teilweise mit Renault. Warum nimmt man nicht die Megane-Plattform und packt da drauf einen Leaf? Ja. Zack, Leaf 3.0 und fertig. Nein, da müssen die auf diese Nick-Größe packen und werden größer. Wozu denn? Und warum muss man den dann Leaf nennen?
Ja, und ich muss sagen, der Micra hingegen gefiel mir sehr.
Ja, ich finde, für einen Micra haben sie sogar, also außen, die Möglichkeit, den außen als Micra hinzustellen und innen erkennst du halt, dass es ein Renault 5 ist, aber einfach dieses außen anders zu haben, fand ich auch sehr, sehr cool.
Und auch gut gelungen, muss ich sagen.
Ja, voll.
Aber der Leaf überhaupt nicht meins, überhaupt nicht. Wir müssen natürlich gucken, wie der sich so fährt, wie die Assistenzsysteme sind.
Gut, aber das wird ja 1:1 wie bei Renault dann sein, aber trotzdem, gut, Fahrwerk ist manchmal ja ein bisschen angepasst, aber ich fand den optisch sehr cool. Jetzt der Leaf und da finde ich so, der Leaf hat ja in der E-Auto-Szene so eine Heritage. Das ist so eins, also gerade die zweite Generation Leaf waren wirklich, jetzt einmal Cheese, Tarek, da werden Fotos gemacht von uns. Gerade die zweite Generation war ja so ein gutes Elektroauto. Der hatte damals eine gute Ladeleistung für die Größe. Der hatte zwar Rapid Gate, aber der hatte auch vernünftige Elektroauto-Leistungen. Du konntest schon mal eine längere Strecke damit fahren, Lascher, Demo und so. Aber darauf jetzt aufbauend hätte man halt echt was Cooles machen können. Und dann packen die da ein Crossover rein, finde ich einfach nicht so cool.
Ja, und vor allen Dingen die Frontoptik mit den Scheinwerfern. Aber das ist halt alles persönliche Geschmackssache. Voll. Er wird bestimmt seine Fans finden.
Da bin ich mir nicht sicher, ob der da jetzt zwingend seine Fans findet. Also das wird halt, wird spannend, glaube ich. Meinst du, der findet seine Fans? Also meinst du?
Schwierig. Der Micra, ja.
Ja, glaube ich auch.
Na? So wie Renault 5.
Mit diesen runden Lampen und so. Genau. Das war schon echt ganz nett.
Beim Leaf bin ich mir echt unsicher.
Ich auch. Vor allem, ich finde die Art und Weise, wie die den gestaltet haben, sehr... Er erinnert von Vornfall an Opel, der hat so eine schwarze Linie. Ja, irgendwie so. Und auch von hinten jetzt nichts so Eigenes. Ich weiß es nicht. Also klar, man tut sich immer schwer, ein neues Auto zu entwickeln. Und das ist dann auch immer eine Herausforderung. Aber wenn du so ein Erfolgskonzept hast und du ein kompaktes Elektroauto hast, in der Zeit, wo es kaum noch kompakte Elektroautos gibt, muss man ja auch mal betonen, ob man da dann jetzt auf den Crossover gehen müsste.
Ganz spontan ist mir jetzt eingefallen, als eine Frage für uns,
ja?
Als Thema. Welche Automarken haben deiner Meinung nach jetzt für die nächsten 10 Jahre das größte Potenzial an guten E-Modellen, da nochmal Fuß zu fassen oder ihren Standpunkt noch fester zu setzen? Darf ich anfangen zum Beispiel?
Nee, darfst du nicht.
Jetzt zum links, Beispiel, links. Zum Beispiel, es ist jetzt nicht nur, weil wir Kia fahren, aber ich würde schon sagen Kia, weil da kommen noch sehr spannende Modelle.
Stichwort ja, EV2. Wobei, ich finde, Kia wird sich schwer tun,
weil
die hatten in den letzten Monaten und Jahren halt extreme Vorteile dadurch, dass sie die ersten waren mit 800 Volt in Massenfahrzeugen. Ja. Du hattest im EV6, hattest
ja,
du...
Aber ist das ein Massenfahrzeug?
EV6 schon. Also überleg mal zu Barfahrzeiten, der war so ein Model Y-Gegner, du hattest wirklich viele davon auf der Straße und du hattest halt 800 Volt zu einem bezahlbaren Preispunkt. Muss man einfach sagen. Wenn jemand schnelle Ladeleistung wollte, klar, mit all den technischen Problemen, die es da manchmal auch gab, hattest du aber trotzdem ein Auto, was das halt konnte. Und jetzt bist du aber an dem Punkt, wo du die neuen Modelle, die kommen, alle auf 400 Volt wieder hast. Das heißt, vor Kunde hast du das Gefühl, du gehst wieder einen Schritt zurück.
Im Moment unterhalb vom EV6 400 Volt.
Ja, aber unabhängig davon. Bei den Leuten war im Kopf gesetzt, wir haben ein mit Kia eine Marke, die quasi 800 Volt bezahlbar hat. Und jetzt sind aber alle Autos, die in den letzten Monaten rauskamen, bis auf den EV9, sind halt wieder 400 Volt. Das heißt, diesen Vorteil, den Kia hatte, verspielen die gerade so ein bisschen. Das ist so meine Wahrnehmung, wenn du mich da ehrlich fragst. Deswegen bin ich gespannt, wie die sich da tun. Jetzt auch, wenn der EV3 und da...
Also, wenn die an der Ladekurve noch ein bisschen was drehen, zum Beispiel beim EV3 oder so,
ja,
dann braucht man nicht unbedingt in der Preisklasse, weil der EV3, der geht ja schon bei 35 los. Ne?
Voll.
Und da brauchst du nicht zum Beispiel einen L-Rock oder einen ID3, der hat ja auch keine 800 Volt.
Und ich sag ja gar nicht, dass du 800 Volt brauchst. Ich sag ja nur, dass ich denke, dass die Kunden mit Kia halt was anderes verbinden. Und klar, der EV3 verkauft sich gut, aber gerade der EV4, der wird da Probleme kriegen, weil das ist so eine Zwischengröße, die dann wieder fast auf EV6 Größe ist. Also weißt du, bist dann so irgendwo dazwischen. Wir dürfen sich zumachen wegen der Kamera.
Nee, aber der bläst mir voll.
Ah, okay.
Und deiner Meinung nach, welcher Hersteller ist da gut?
Also wer auf jeden Fall gut laufen wird, wird Volkswagen sein.
Ja, genau.
Weil die einfach eine richtig gute, jetzt müssen wir nach rechts, weil die eine richtig gute Batterietechnik haben, weil die dran sind, da wirklich mitzugehen, weil die da technisch in der Entwicklung sind, weil die da wirklich viel hinterher sind. Also du merkst einfach auch in den Details, die haben alle möglichen Technologien auf dem Schirm, die sitzen in der Motorenentwicklung, setzen die gute Zeichen. Du hast einfach so das Gefühl, da geht's voran. Wenn jetzt dann der ID2 kommt, ich glaube, dass das wirklich Autos sind, wo man wieder mal das Gefühl dann auch haben wird als Kunde. Klar, die kommen spät. So ein Dolphin Surf ist jetzt deutlich eher zum Beispiel. Aber
trotzdem wird das ein Erfolg.
Genau. Und man hat es ja auch gesehen. So ein ID3, ID4, ID7 vor allem. Das sind alles, das waren nicht die ersten. Aber es sind jetzt Autos, die sich durchsetzen. Und ich glaube, dass es dem Kunde im Endeffekt dann auch herzlich egal ist, ob du jetzt ein Jahr eher oder später mit dem Modell auf den Markt kommst, weil du ja gerade eh nicht den größten Run auf die E-Mobilität im aktuellen Moment hast. Ne? Das heißt, ich glaube, dass es da schon auch so Effekte geben wird, wo man merkt, es passt dann eigentlich doch ganz gut. Und Ja, spielt gut zusammen. Jetzt müssen wir rechts fahren. Richtung Itters Villa.
Itters Villa, stimmt, steht auch da.
Nein, nee, aber das ist, deswegen, ich denke, dass Volkswagen sehr, sehr gut funktionieren wird. Ich glaube, die nächsten 3-4 Jahre wird sich Tesla extrem schwer tun, wenn die keine neuen Modelle und neue Technologien bringen. Ich meine, hast du jetzt das Facelift vom Model S gesehen?
Nein.
Die haben Model S und X Facelift in den USA gezeigt. So ganz marginal ein bisschen die Optik vorne angepasst. Im Innenraum haben sie Ambientebeleuchtung reingepackt und das war's. So technisch wieder nichts angepasst. Die bleiben da wirklich stehen und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass man sehr stark sehen wird, wie viel Volkswagen machen wird und man, also natürlich auch der ganze Konzern, und man wird, glaube ich, auch sehr stark in den nächsten Jahren noch BYD sehen, weil ich glaube, die haben einiges noch im Petto, was wir uns ja gar nicht vorstellen können, was die da auf den Markt zaubern.
Die Produktion in Europa, in Ungarn und so weiter. Voll. Also BYD wird bleiben, Leute. Und ich bin ja mit dem Dolphin Surf jetzt von Köln hergefahren. Ich sehe selbst, weil ich war echt einer der ersten deutschsprachigen YouTubern, die viel mit BYD damals gemacht haben, mit dem Atto 3 damals und so weiter, mit dem Seal. Ich sehe selbst, wie schnell die updaten, die Autos.
Ja.
Bei der Ladeleistung, da kacken die noch ab. Das muss ich ganz ehrlich sagen, so hart sagen, vor allen Dingen im Vergleich zu XPeng oder so. Wenn die das noch fixen hier, weil vor allen Dingen haben die ja in China zum Beispiel jetzt 1000 Kilowatt.
Gut, aber halt mit zwei Stellen. Also, es sind halt schon, ne, das sind ja auch ein paar Sachen dabei, wo man sich so denkt, so, puh, weiß ich jetzt nicht, aber.
Ja, aber BYD wird bleiben, Leute. Und BYD wird sich eh oder je schon irgendwie in Europa etablieren. Die müssen an der Preisschraube noch ein bisschen drehen oder halt an der Ladekurve ein bisschen noch drehen und dann wird das schon passen.
Ja, und ich glaube, so Software noch ein bisschen europäischer machen, ne? Auch so Sachen wie, da einfach keine Verbrauchsanzeige zu haben, ist einfach ein No-Go für Europa. Furchtbar. So, du hast einen ab Werksauslieferung und dann diese 50 Kilometer Etappen und das war's. Und vor allem, du hast ja auch immer noch mal diesen Verbrauch, den du oft angezeigt kriegst, wenn du aussteigst. Hat er da nicht auch nochmal einen Verbrauch? Nee, das ist bei, wo ist das? Bei XPeng, glaube ich. Der zeigt dir immer einen Verbrauch an, wenn du aussteigst, dann kriegst du da nochmal einen Wert. Okay. Oder wo war das letztens? Ich weiß es gar nicht.
Mio?
Nee.
Aber ein Chinese.
Renault? Kann das sein? Der Alpine, dass der das hatte?
Weiß ich nicht. Glaube ich.
Ja, also manchmal, so dann stimmen da auch die Werte nicht überein. Dann denkst du so, ja, woran sollst du dich jetzt denn orientieren?
Stichwort Renault. Auch super auf dem Superkurs gerade mit den Modellen.
Ja, aber super. Durch ihre Retro-Schiene halt, da bin ich jetzt gespannt, wie dann normale Modelle wieder werden. Weißt du, kannst jetzt nicht alles in Retro bringen.
Nein, aber ich hatte ja letztens den Rafale zum Beispiel. Rafale, ey, Hammer-Auto, Hammer-wunderschön. Ja. Fährt sich super, aber als Plugin kannst du in die Tonne hauen, wenn du zu Hause nicht laden kannst, weil der kann nur AC einphasig und nur AC laden halt, kein DC, obwohl der 21 Kilowattstunden Akku hat. Das war das Einzige, was ich an dem Auto niedergemacht habe, sonst für das tolle Fahrerlebnis.
Aber da anschließend, wir haben ja um Fragen gebeten.
Genau.
Und ich habe hier einen Screenshot gemacht vorhin. Da hat einer auf YouTube unter dem Post, den wir gemacht haben, gefragt, seid ihr der Meinung, dass der Preis, in Klammern inklusive normale Extras, für E-Autos der deutschen Premium-Hersteller Audi, BMW, Mercedes zu hoch oder okay ist? Und ich finde die Frage sehr spannend zu diskutieren.
Aber die Antwort ist in der Frage schon drin. Da steht Premium und Deutsch.
Genau.
Also Deutsch und Premium war noch nie günstig.
Genau.
Wann gab es denn einen Mercedes oder einen BMW für das Volk? Sozusagen, ja? Und ich zähle mich mit dazu. Ich war nie Gutverdiener, nie. Und ich konnte mir nie einen neuen Mercedes oder Audi oder BMW leisten. Und das waren, wenn schon, nur Gebrauchte, die so 8-9 Jahre drauf hatten. Und
warum? Weil man die dann halt nach 8-9 Jahren immer noch als zuverlässiges, gutes, aber dann halt verhältnismäßig günstiges Auto kaufen konnte. Eben. Weil du halt wusstest, okay, du hast einfach ein Auto, was sehr langlebig auch an der Stelle ist. Genau. Und dafür zahlst du halt dann trotzdem auch
natürlich
noch.
Natürlich kommen die Chinesen jetzt mit der gleichen Ausstattung fast zum weniger Preis.
Ich glaube, das Problem ist halt, es gibt halt mittlerweile nicht mehr nur noch deutsches Premium, sondern auch China-Premium, wenn man es mal so betiteln will.
Ja, aber und das ist das 100% vergleichbar? China-Premium mit deutschem Premium? Also zumindest aktuell bei den Autos, wenn ich mich in ein A6 reinsetze oder in ein XPeng P7 oder keine Ahnung, trotz der Materialien, die im Innenraum benutzt werden, mit diesen Schickimicki-Massageledersitzen und so weiter, du hast in einem deutschen Auto, wenn ich in einem BMW sitze, wenn ich in einem Audi sitze, wenn ich in einem Taycan sitze, du hast immer noch dieses wertige Germany, Deutschlandgefühl. Und das, ich kann euch das nicht beschreiben, Leute. Ja. Ich kann euch das aber nicht beschreiben.
Das ist wirklich, da bin ich auch fest davon überzeugt, das ist ein Gefühl, was du kaufst. Und das ist ja auch das, was dir die Leute und die Marken ja auch versuchen zu vermitteln. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey, wie, ich kaufe da dann für 20.000 Euro mehr ein Gefühl. Naja, du kaufst ja auch eine Louis Vuitton-Handtasche nicht, weil du da sagst, ah, die ist jetzt ultra viel wertiger als eine von Tommy Hilfiger. Nein, das ist einfach das Gefühl und natürlich auch das Image, was du damit vermitteln willst und dieses, du kaufst dir halt auch so einen gewissen Lifestyle damit. Und natürlich ist es jetzt blöd zu sagen, du kaufst ein Auto nur aus Lifestyle-Gesichtspunkten, aber es ist halt gerade für diese Käuferschichten das Thema. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute, die sich einen A6, A was weiß ich was, BMW leisten können und wollen, denen ist es auch egal. Die gucken auch nicht, oh, der XPeng kostet 30.000 Euro weniger. Das ist denen egal. Die gucken vielleicht, was kostet der Mercedes, was kostet der BMW. Und das war's. So, und das ist natürlich, das ist in Deutschland eine spitze Zielgruppe und die funktioniert halt noch. Aber wir sind halt nun mal Tester für den deutschen Markt und wir müssen nicht entscheiden, welche Autos in China gehen oder nicht. Sondern wir testen es halt für Deutschland. Und ich finde auch, es gibt so gewisse Wertigkeitsunterschiede, die man einfach fühlt. Und da muss ich auch sagen, jetzt in Schweden mit dem EX90, der hat ein ganz anderes Wertigkeitsgefühl als unser Kia EV9. Und das ist auch nur subjektiv, weil beim Kia knarzt auch nichts und da passt auch alles und du hast gute Materialien, du fühlst dich gut, aber du sitzt in dem Auto und du fühlst dich einfach anders und das muss man halt einfach da betonen.
Absolut. Und Nas hat genau das Gleiche gesagt. Nas hat gesagt, wow, obwohl der nicht so viel Schnickschnack innen drin hat, ne? Der Volvo.
Du hast so ein bisschen Holz, du hast, was ich auch finde, du hast flache Linien, du hast einen vernünftigen Materialmix, der nicht ins, wir packen da nochmal 10 Linien und da noch 3 Materialien und irgendwas und das ist einfach stimmig.
Jetzt werden die alle sagen, Volvo ist chinesisch. Ja, ja, nicht ganz. Das Auto wurde ja komplett in Schweden konzipiert, das Design und so weiter.
Das stimmt. Ich habe ja diese Sicherheitsexpertin da von Volvo letztens interviewt wegen den Sitzen. Ja. Und da habe ich auch gesagt, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich aus Sicherheitsaspekten, wenn ihr jetzt mit Geely könnt ihr da immer noch so dieses Volvo- und Sicherheitsaspekte-Gefühl reinbringen oder seid ihr da schon deutlich mehr stringiert, ist es dann einfach schwieriger? Und hat die auch eigentlich angeguckt, so nach dem Motto so, es ist immer noch unsere Plattform, wir entwickeln die Autos immer noch komplett in Schweden, klar, die werden teilweise in China produziert, klar, wir haben Plattformen, wo wir uns abstimmen, aber wir hatten auch davor schon Plattformen, wo wir uns abgestimmt haben und ob das jetzt ein Chinese ist oder ein Japaner oder ein Franzose, ist komplett egal. Du trittst ja trotzdem für deine Themen ein und du kaufst deswegen trotzdem mit einem Volvo noch ein anderes Auto, als wenn du das jetzt mit einem, weiß ich nicht, einem Polestar 3 zum Beispiel vergleichst. Das sind einfach noch unterschiedliche Autos. Und das fand ich ganz cool, weil man gesehen hat, hey, die haben, natürlich wurden die übernommen von Geely und natürlich haben die da im Konzern Themen, aber die haben trotzdem nicht dieses Gefühl von, wir sind jetzt nur Chinese und wir machen gar nichts Europäisches.
Vor allen Dingen fühlt sich das Auto auch nicht wie ein chinesisches Auto an.
Voll.
Weißt du?
Voll.
Absolut nicht. Und dann gibt es noch andersrum. Leute, wir müssen aufhören. Ich muss da mal für Stellantis jetzt eine Lanze
brechen. Nicht schon wieder, Tarek.
Nein.
Du kannst doch nicht jedes Mal hier für alle 3 Wochen für Ford und alle 2 Wochen für Stellantis.
Du bist die DS Nummer 8 nicht gefahren. Mittlerweile, guck mal, Leute, die ersten Autos von Stellantis, die waren wirklich schlimm. Software war Schrott, Akku war zu klein, Verbrauch war teilweise zu hoch, die ersten Corsas, die ersten Peugeot 208Es und so weiter. Mittlerweile mit dem Facelift und vor allem Dingen der DS4, die neue, die hat jetzt zum Beispiel anstatt 50, 58 Kilowattstunden Batterie, so wie der ID.3 Pro zum Beispiel, ja. Da hat sie schon mal was getan. Und dann sind die neuen E-Motoren viel effizienter. So ein Peugeot 308, den kannst du mit 12 Kilowattstunden fahren in der Stadt, teilweise. Und, ja, ich finde immer noch die Small-Plattform viel zu gering, Akkukapazität viel zu gering und die Ladekurve hätte man auch ein bisschen anpassen können. Aber die neuen, die Medium-Plattform mit der 75 Kilowattstunden oder sogar jetzt mit 97 Kilowattstunden auf Wunsch mit Allrad und bessere, schnellere Software mit Ladeplanung. Boah,
ganz kurz, schau mal links.
Ja, geil. Boah, Akkuvorkonditionierung, Akkuvorkühlung, ja, immer noch 400 Volt-System, aber Preis-Leistung muss man auch noch ein bisschen bedenken. Mhm. Ne? Also bitte, bitte, bitte nicht dieses Image, Stellantis ist nur Schrott vom Feinsten. Nein, ist es schon lange nicht mehr.
Die
Autos mal fahren, die neuen.
Was ich da halt sehe, ist, sie haben trotzdem eine krasse Unterscheidung zwischen den Small-Plattform und Medium-Plattform, was Software angeht. Wir haben uns vorhin drüber unterhalten, weil du meintest, ja, die haben jetzt Ladeplan. So, naja, halt nur in den größeren Modellen. Hier einmal rechts im Kreis, okay. Das ist halt ein Problem. So, du unterscheidest da halt schon stark dann zwischen welche Fahrzeugklasse du kaufst, wie gut das dann entsprechend ist. Also wenn du dann einen, das hast du ja bei Volkswagen nicht so. Wenn du den ID.3 mit Navigation nimmst, hast du die gleiche gute Routenführung, wie du sie in dem ID.7 hast.
Das stimmt.
Und das ist halt ein Thema, da wird schon deutlich abgestuft. Und das hast du auch bei Renault nicht. So ein R5 hat die gleiche Routenführung wie ein Scenic.
So. Und zwar eine tolle.
Und eine richtig gute. So, und das ist halt ärgerlich einfach, wenn du dann merkst, hey, du hast nicht nur den zu kleinen Akku.
Was ich sagen will, die sind trotzdem mittlerweile viel besser als ihr Image.
Ja, natürlich. Und es wird sich ja bemühen.
Ich finde das ein bisschen ungerecht. In den Kommentaren immer, ist der Land ist Schrott. Leute, man kann doch, dann könnt ihr das Gleiche ja, ich finde, Volkswagen hat da gut nochmal die Kurve hinbekommen, weil die Software, die Anfangssoftware vom ID.3, die war ja auch Schrott, ne? Die 2.3 und so weiter. Da gab es auch viele Probleme und so weiter. Aber mittlerweile haben die wieder dieses Bewusstsein in der Bevölkerung, hey, die können das mittlerweile wieder.
Voll. Und vor allem, sie haben es gezeigt, dass es funktioniert. Klar, sie haben auch einige Kunden dabei wahrscheinlich verloren, sie haben auch einige verkauft. Sie haben einige verärgert, aber sie sind halt dran, dass sie es verbessern und sie zeigen, dass sie es ernst meinen und dass es auch funktioniert. Und das ist ja das Wichtige. Ne? Das ist halt einfach ein Punkt, der das nochmal deutlich vereinfacht und besser hinkriegt. Aber ich glaube deswegen auch das Premium-Thema, was wir gerade hatten, ist halt auch so eine Auslegungssache. Ich finde zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, dass es im A6 unten in der Tür Hartplastik ist.
Ja, ich auch nicht.
Habe ich persönlich, ich weiß nicht, wann ich jemals in meinem Leben an diese Verkleidung gegriffen habe.
Und Hartplastik ist nicht gleich Hartplastik.
Erstens,
da gibt es auch Unterschiede.
Erstens. Und zweitens, nur weil es Hartplastik ist, ist ja das Auto nicht günstiger, billiger, unwertiger, weil die Leute dann schreiben, ja, aber wenn da Hartplastik ist, dann kann das Auto nicht so und so viel kosten. Ey, ganz ehrlich, ob die Blende beledert ist oder nicht, kostet den Hersteller Centbeträge, das Absolut. Macht dein Auto nicht 5.000 Absolut. Euro teurer.
Das hat der EQS sogar gehabt, das hat der BMW 5er gehabt und, das haben alle gehabt.
Voll. Jetzt haben wir hier ein Rennen mit dem Fahrradfach.
Ach, der soll sich nicht anstellen, sagt dieser. Guck mal, wie sich
jetzt hat er dich wieder überholt.
Ey, der fährt hier wie so ein Alfa Romeo durch unsere Autos hier. Alter.
Tarek hat vielleicht alle Fahrradfahrer auf seiner Seite.
Alter. Nein, aber jeder muss seinen Platz kennen und wissen und sich nicht selbst überschätzen.
Oh, ich muss sagen, wir haben doch letztens, wir schimpfen ja auch immer über Klavierlack, ne? Und letztens hat einer geschrieben, ich verstehe nicht, wieso die dieses billige Klavierlack verbauen. Die Leute wissen gar nicht, wie ein Auto hergestellt wird und dass Klavierlack teuer ist. So ein Hersteller entscheidet sich da nicht, Klavierlack in die Mittelkonsole zu bauen, weil es das billigste Material ist. Klavierlack ist überraschend teuer, weil du brauchst unglaublich hochwertige Werkzeuge, die die Oberfläche so glatt und sauber hinkriegen. Du brauchst gute Prozesse im Transport, dass dir dieses Teil nicht zerkratzt, bis es im Auto ist. Und du brauchst natürlich auch eine Oberfläche, die nicht im Idealfall direkt zerkratzt. Das heißt, du hast so viele Ansprüche, von einfach gerade weiter. Du hast so viele Ansprüche an dieses Bauteil und dann stellen sich Leute und sagen, ja, das ist billig. Das ist vielleicht, dir gefällt es optisch nicht und ich bin auch kein Fan davon und ich mag es auch nicht, dass, warte, jetzt müssen wir hier gucken. Genau, gerade weiter und beim Stoppschild dann rechts. Ich mag es auch nicht, dass das zerdappt, dass du überall Fingerabdrücke hast, dass es leicht zerkratzt und so. Aber das Material an sich ist kein billiges Material. Und das wollte ich nochmal betonen, weil man hat so das Gefühl, dass auf einmal jeder Autoexperte ist. Jeder weiß, wie viel ein Auto kostet. Jeder weiß, warum ein Auto teuer ist. Ja, der ist ja, da spart Audi wieder Geld, weil jetzt haben sie das alles in Klavierlack. Nee, das kostet die unglaublich viel Geld. Und dass jetzt die Kunden es nicht mögen, das ist gefühlt das Schlimmste, was dem Hersteller passieren kann. Dass du was entwickelst, dass du dir in den Produktionsverfahren, eine Optik überlegst und denkst, hey, das ist eine coole Idee und dann stellst du es auf den Markt und dann merkst du, scheiße, die Leute wollen es gar nicht.
Es ist einfach unpraktisch. Wir bemängeln das nicht, weil das günstig ist, weil das billig ist, sondern weil es unpraktisch ist. Du weißt das ja besser
als natürlich.
Ich.
Natürlich.
Du siehst jeden Fingerabdruck, du siehst jeden Kratzer, Staub und alles. Das ist so zum Kotzen, Mann. Vor allen Dingen, wenn das so Psychopathen sind wie ich, die viel emotional mit dem Auto umgehen, ja. Und wenn ich in die Waschanlage fahre, wenn ich alles geputzt habe, dann will ich auch, dass das auch nicht sofort wieder verdreckt, nur weil ich mit den Fingern da reingekommen bin.
Aber das ist halt so eine Sache, du entwickelst dein Auto und du machst ja eigentlich auch Nutzerstudien. Ganz viele, vielleicht war einer der Zuhörer schon mal dabei. Es gibt einfach so Institute, die, da kann man sich dann anmelden und bewerben. Da kriegt man irgendwie so 50 Euro für, man guckt mal sich einen Tag lang ein neues Auto an. Kriegt keine Info, welcher Hersteller es ist. Man sieht es natürlich immer, aber da sind die Logos dann so ein bisschen mehr recht als schlecht abgeklebt. Und dann kannst du quasi da so eine Fallstudie machen und aus Nutzersicht sagen, hier, ich finde es gut oder ich finde es schlecht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, da durch diese Kliniken laufen ja alle Autos, alle Materialien, alles. Und dass da nicht rausgekommen ist, Klavierlack ist nix. Das wundert mich halt. Einmal gerade drüber, Tafel.
Ich habe mit einem Audi-Designer gesprochen, mit einigen Audi-Designern. Letztens wohl beim Q6
ja.
bei der Fahrveranstaltung. Ich habe denen klipp und klar gesagt, Leute, das ist einfach Kacke. Und das werde ich auch weiterhin
sagen. Ja, aber das ist ja nichts Neues. Also das
Moment. Ich habe die gefragt, warum... Warum macht ihr das? Also, ja. was ist der Grund dahinter, der Grundgedanke hinter diesem? Und da haben die halt erklärt, nur mal so, ja. um euch das auch zu erklären. Die haben gesagt, guck mal, du siehst die Displaylandschaft. Wenn die aus ist, ist sie schwarz glänzend. Mhm. Ne? Dann siehst du die Mittelkonsole und die wollen einfach für den Fahrer oder Fahrerin einen einheitlichen Look schaffen.
Ja.
Damit das halt nicht so einen Kratz bekommt. Aber ich sag, nee, das hat mich nicht ganz überzeugt.
Ja, es ist, ich meine... Das ist ja immer ein Zusammenspiel. Du hast die Designer, du hast dann natürlich den Vertrieb, du hast viele, die damit reinspielen. Aber der Punkt ist natürlich, es wurde entschieden, dass man das reinbaut. Und dann merkst du, wir Tester finden es nicht gut. Wir müssen jetzt links. Die ganzen Kunden finden sie anscheinend auch nicht so gut. Da kommt ja auch Feedback. Ich habe letztens ein Bild gesehen, Silvan hatte direkt einen, hat was gepostet, Vision eDrive. Da hat jemand so eine Carbonfolie auf das Mittelteil. Das sah richtig gut aus. Mhm. Einfach nur Carbon drüber bei Audi. Ja. Sieht einfach oder cool aus.
Oder Alcantara-Folie.
Genau, was man halt macht. Und deswegen, man kann da schon viel spielen und machen. Und es ist natürlich ärgerlich für den Hersteller. Aber nur, um es nochmal zu sensibilisieren dafür, die machen das nicht, um uns zu ärgern, sondern irgendjemand hat mal entschieden, das könnte gut sein und dann war es halt ein Fehler. So, und jetzt muss man halt damit leben und dann dauert es halt eine Zeit, bis es dann verbessert oder verändert wird.
Ist das schön hier, Jonas? Jetzt Kamera nach vorne, bitte.
Hier ist ein kleiner Markttag ein anscheinend. Ein
kleines Dorf hier, guck mal. Genau. Hier gibt es bestimmt leckere Erdbeeren. Oh, geil.
Ich habe Melonen gesehen. Ist da. Das Klamotten schön. Kannst du hier kaufen.
Wann haben wir eigentlich Mittagspause?
Hast du schon Hunger?
Ja, ich brauche einen Kaffee, eine Toilette.
Dauert Klaps dauert noch so 2,5 Stunden.
Oh nein.
Davor ist noch irgendeine Prüfung, also wir haben schon noch ein bisschen was vor uns.
Okay.
Du könntest mal kurz deinen Finger hier auf dein Handy drücken, nur dass ich das, genau, dass ich hier noch ein paar Fragen durchgehen kann. Genau. Ich glaube, also sorry Andi, du weißt, wer gemeint ist, für diese lange Episode, aber wir haben Zeit. Du, warum soll man das nicht nutzen, wenn wir hier eh unterwegs sind? Okay, Leslie hat gepostet Leslie. Und hat gefragt, welche Komponenten hätte euer Traumauto?
LED-Matrixlicht, ganz wichtig, ein Sicherheitsfaktor und wirklich, zumindest beim Audi, Volkswagen und so weiter, toll umgesetzt. BMW und Mercedes macht das auch sehr gut. Also Matrixlicht, Leute, nicht nur ein Design-Ding, sondern wirklich ein sicherheitsrelevantes Feature, den ich nicht missen möchte bei einem Fahrzeug zum Beispiel.
Was ich nicht missen möchte, ist der digitale Schlüssel.
Ja.
Also ich würde mir nie wieder ein Auto kaufen, was keinen digitalen Schlüssel unterstützt. Und damit meine ich jetzt nicht so über die Handy-App mal öffnen und schließen, wenn ich die Jacke vergessen habe im Auto, sondern wirklich über Apple Wallet oder was es nicht alles gibt, Handy in der Hosentasche haben können, einsteigen und losfahren. Ich habe es gestern, du hast gesagt, hast dein Autoschlüssel, weil ich mein Auto geladen habe. Mhm. Hier bei der Veranstaltung habe ich gesagt, nee, ich habe die Uhr dran, das passt. Einfach ohne irgendwo nachdenken zu müssen, Schlüssel dabei zu haben.
Aber was, wenn
eine
Akku von deinem
Uhr leer ist? Die ist so gebaut, dass die immer eine Restakkukapazität hält und du kannst dann immer noch über NFC entsperren. Also die hat immer noch die Funkkapazitäten, dass der Schlüssel funktioniert. Und da habe ich ja kein Problem mit, weißt du? Und da, sowas habe ich gern, den kannst du dann auch teilen, den kann ich dabei haben. Ich muss nicht noch einen Schlüssel mit. Wir haben uns gestern unterhalten, der EV9-Schlüssel ist riesig. Du hast noch extra den Notschlüssel dran. So viele Sachen, wo ich mir denke so, da hätte ich gern das.
Okay.
Was hast du noch für eine Komponente?
Ich weiß, das sind Luxusprobleme, aber das sind halt Sachen, wenn man es einmal hatte. Und zwar Sitzbelüftung.
Oh ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich würde, ja gut, nie wieder ist groß, aber ich würde schon, also Sitzbelüftung spielt schon eine große Rolle, wenn man viel im Auto unterwegs ist.
Das ist wirklich sehr angenehm, vor allen Dingen bei brütender Hitze.
Ja.
Ansonsten für mich, Leute, Design. Das ist sehr subjektiv und sehr persönlich.
Welche Komponenten? Design.
Ja, Designkomponente. Das ist für mich auch eine Komponente. Wenn ich im Parkplatz, wenn mein Auto in der Tiefgarage steht, ich nähere mich dem Auto und schon geht das Licht an und das muss mich dann mitnehmen. Dann muss ich einfach, oh Gott, wer ruft an? Jana. Lautsprecher. Hallo Jana.
Hallo Tarek, guten Morgen.
Du, ich bin gerade mitten in der Aufnahme von einem Podcast zusammen mit dem Jonas. Soll ich dich später anrufen?
Ja, das wäre super nett.
Mach ich.
Da will ich gar nicht stören.
Alles gut, danke dir.
Super, bis später.
Ciao. Tschüss. So. Screenshots.
Passt.
So, die Leslie, genau, hatte gefragt,
genau, was haben wir jetzt soweit? Hast du noch eine Komponente? Ich finde... Es ist auch Luxus, aber ich finde zum Beispiel, das ist was ganz Banales, aber es ist für mich sehr wichtig, diese Rollos hinten in den Fenstern. Gerade mit Kind macht das sehr, sehr viel Sinn, dass du hinten diese Fensterverdunklungsrollos hast, die du hochziehen kannst, dass du nicht so mit Saugnäpfen was reinbasteln musst. Das ist jetzt im A6 wieder aufgefallen. Wenn du das nicht hast, ist es nervig, weil dann brauchst du wieder so ein Fensterding. Wenn du das Fenster mal aufmachst, verkeilt sich das. Ist einfach nicht so cool. Deswegen, das finde ich einen Punkt, der natürlich sehr, sehr eigen ist, sehr, weiß ich nicht, schon privilegiert fast, wenn man das haben darf. Aber ich finde, das ist mir persönlich ein wichtiger Punkt.
Es gibt so viele Sachen, die ein Auto gut machen. Zum Beispiel ein vernünftiges Fahrwerk, ein adaptives Fahrwerk.
Voll.
Zum Beispiel das M-Fahrwerk von BMW, das adaptive, oder DCC von Volkswagen. Ja. Was soll ich sagen? Einfach nur genial, wirklich.
Okay, hier hat jemand gefragt, welche Ladeanbieter könnt ihr für die Langstrecke in Richtung Schweden, Dänemark und Norwegen empfehlen?
Das ist dein Part.
Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Wir waren jetzt in Schweden. Ich habe gesehen, dass es mittlerweile sehr, sehr viel Ad-Hoc gibt. Ich war an einem Ladepark, das kann ich auch sehen. Varberg heißt der, da war ich vor 2 Jahren, als wir noch so Ladeinfrastrukturtests gemacht haben. Da gab es dort Ionity und Tesla. Mittlerweile ist dort von, jetzt fällt es mir nicht ein, der riesige...
Circle K.
Nein, die haben auch Ladesäulen, aber auch dieser Ladeanbieter für LKW-Infrastruktur, Mylands.
Okay.
Die haben dort einen riesigen Ladepark mit überdacht für LKWs, daneben noch einen Ladepark für LKWs, an dem war eine Tankstellenanzeige mit 49 Cent die Kilowattstunde, wenn du dort lädst, also wirklich sehr viel Ad-Hoc, Ionity da auch riesig, also wirklich, da kann man sehr, sehr gut umherkommen mit Ad-Hoc-Ladesäulen tatsächlich. Mhm. Ansonsten
Die üblichen Verdächtigen.
Die üblichen Verdächtigen, was natürlich gut funktioniert, ist beispielsweise ein Ionity-Pass, wenn man da halt sagt, ja, jetzt links, wenn man da sagt, man holt sich das Abo und setzt dann halt den Filter im Auto, das kann gut funktionieren. Mhm. Gerade für eine Urlaubsfahrt macht es eh Sinn, sich ein Abo zu
holen. Ionity dort im Norden gut vertreten?
Ja, die haben schon relativ viel.
Echt?
Also nicht ganz so viel wie jetzt hier bei uns, aber die haben schon echt gut ausgebaut da oben. Okay. Ich weiß nicht, wie es in Norwegen aussieht. Da war ich persönlich jetzt noch nicht so viel unterwegs. War nur in Oslo, aber das ist ja im Süden von Norwegen. Das ist wie wenn du, weiß ich nicht, von uns sagst, du fährst mal kurz nach Salzburg und sagst, du warst in Österreich. So, weißt du, das ist so kaum der Rede wert. Aber das war schon ganz gut.
Ich kann euch noch, ja, sorry.
Preistechnisch würde ich EWE Go noch empfehlen, weil du halt für 62 Cent überall laden kannst. Ja. Also du lachst. Können wir in 2 Wochen erzählen, warum Tarek jetzt lacht. Aber wir haben, also das ist einfach preistechnisch eine clevere Sache, weil du halt einen Einheitspreis hast und dir keine Gedanken machen musst.
Das ist aber echt auch gut.
Links.
Du weißt, egal wo du lädst, da hast du einen Preis.
Voll. Und was würdest du noch sagen im Norden?
Nee, mit dem Norden habe ich keine Erfahrung gemacht. Okay. Noch nicht. Aber im Süden habe ich als Joker immer Shell Recharge dabei.
Mhm.
Es gab noch nie eine Situation, wo ich mit meiner Shell Recharge-Karte eine Ladesäule nicht aktivieren konnte.
Ja.
Auch im tiefsten Andalusien nicht. Oder keine Ahnung.
Gerade auch Portugal hat richtig Portugal schlechte Infrastruktur, was so deutsche Ladekarten angeht.
Genau.
Da gehen wirklich fast keine.
Genau.
Da bist du damit sowas wirklich einfach, falls es keinen Ad-Hoc gibt und so,
genau,
hast du einfach nochmal eine Möglichkeit.
Immer Shell Recharge mitnehmen. Teilweise ist es gar nicht mal so teuer. Teilweise ja. Ihr müsst einfach mal gucken.
Aber ganz ehrlich, wenn du im Urlaub bist, dann bist du manchmal auch einfach froh, wenn du die Säule entsperren kannst und nicht da rumtust.
Absolut.
Wegen 3 Cent. Da geht es einfach darum, schnell anstecken,
genau.
Schnell Ladekarte ran und dann irgendwie was essen mit der Familie
und
weg oder so.
Und wenn der Parkplatz gut ist.
Ja, ja, voll.
Zum Beispiel,
voll.
Ein Beispiel. Wir waren letztens in der Schweiz auf der Rückreise in Morges. Soll das so ausgesprochen werden? Am Genfer See.
Ja.
Und da habe ich eine Ladestelle gefunden, mitten in der Altstadt.
Aha.
Und zwar konntest du DC laden, 50 kW.
Ah, cool.
Und
oder ja, für einen Stadtbummel perfekt eine Stunde laden kannst.
Genau,
oder zwei.
Aber 70 Cent.
Mhm.
Ja, habe ich aber gemacht.
Ja.
Habe ich gemacht.
Ja, das ist, also ich meine, bei uns, dadurch, dass es beruflich ist, ist es eh nochmal ein anderes Thema. Aber wenn du selbst nur privat fährst, wenn du das ganze Jahr zu Hause lädst und dann fährst du einmal irgendwo unterwegs, ist ja,
ja
wurscht. Also deswegen, das macht
generell
schon.
Grundsätzlich ist das natürlich teuer, das ist eher teuer. Aber wie gesagt, manchmal bezahlt man eben mehr,
ja,
wenn die Situation halt so ist. Boah, ist das schön.
Ist
das schön hier. Sehr idyllisch gerade. Wunderschön. Gab es sonst noch Fragen auf?
Hier ist noch eine Frage. Jetzt müssen wir erstmal noch links fahren nach Col de Fouch.
Ich folge der
Kolonne.
Vor uns fährt der Olli und davor noch Skoda.
Genau, also von dem her, die werden es schon richtig machen, nicht wie Mitsubishi vorhin.
Die Helene nimmt ihren Job schon ernst. Die wird sich nicht verfahren.
Eine Frage noch, und das fanden wir gestern schon ganz gut, als sie kam. Warum ist maximale Ladeleistung so wichtig? Stichwort Nutzerverhalten, Notwendigkeit.
Ja, und da sind wir einer Meinung.
Genau, und da geht es ja darum, es wird ja immer proklamiert, hier das Auto lädt mit maximal 350 kW und genau. Dann ist es, oder beispielsweise Tesla, 250 kW Peak-Ladeleistung, die siehst du 3 Sekunden an der Ladesäule und dann fällt es sofort runter. Warum ist das so wichtig? Es kommt natürlich auf das Ladeverhalten an. Es gibt Leute, zähle auch ich mich dazu, wenn ich ein Auto fahre, was so 30, 35 Minuten Ladezeit hat, dann lade ich die nicht, sondern dann lade ich nur im ersten Bereich. Und wenn du da eine hohe Peak-Ladeleistung hast, kann es sein, dass du sehr, sehr schnell von 5 auf 40% zum Beispiel lädst und es danach ultra lange dauert. Und dann lade ich lieber zweimal von 5 auf 40, als statt, dass ich einmal von 10 auf 80 lade, weil ich mir einen Kaffee hole, den ich dann bei der nächsten Ladepause eh wieder rausschaffen muss. Also weißt du, nach dem Motto.
Ja, ich weiß.
Und das macht halt echt nochmal Sinn.
Das kann der Vorteil darin sein, wenn ein Auto eine große Peakleistung hat, nicht?
Ja.
Dass du halt, dass dein Ladefenster zwischen 20 und 60 ist zum Beispiel oder zwischen, zwischen 5 und 50.
Genau, irgendwie sowas.
Dann geht das super schnell.
Dieses 10 auf 80 ist ja eh, je nachdem wie groß der Akku ist, macht es ja manchmal mehr Sinn, manchmal weniger oder halt nach Ladeplateau. Und deswegen ist es immer wichtig, zum einen zu haben, wie ist die Ladekurve, das muss man halt wissen, so ein bisschen als E-Autofahrer. So, ich habe gestern zum Beispiel auch bei 72% abgesteckt, weil dann der Kia von 190 kW auf 90 fällt. Dann lade ich da nicht nochmal die 10 Minuten bis 80 oder sowas oder weiß nicht, 5 Minuten, sondern dann stecke ich halt ab
und fahre weiter. Weißt du das?
Ja, es kommt halt darauf an, wenn ich zum Beispiel, so ich mache eine Mittagspause, ich esse was, dann lade ich den auch auf 100%, da ist mir das wurscht. Wenn ich aber weiß, gerade hier gestern, ich muss hierher, stand eh ultra viel im Stau, muss schnell vorankommen, dann stecke ich lieber in einem guten Fenster ab und weiß, vielleicht muss ich nachher nochmal laden, aber dann halt wieder in einem guten Bereich.
Ich bin meistens so drauf, dass ich keinen Bock habe, nochmal rauszufahren oder langsamer zu werden, nochmal anhalten zu laden, weil das langsamer werden, ranfahren, parken, Motor abstellen,
Laden dauert auch alles, natürlich.
Die Kommunikation zwischen Säule und Auto, weißt du, das sind dann auch nochmal 5 Minuten locker.
Ja,
insgesamt
ja.
Locker. Und dann nochmal bei der Abfahrt nochmal abstecken und einsteigen, voll zu anschnallen, bla bla bla. Dann lade ich lieber einmal anstatt zweimal, aber dann dafür halt, keine Ahnung, 15 Minuten länger.
Absolut. Und das kommt immer auf die Strecke an, das kommt auch drauf an. Hast du vielleicht, so du siehst auch manchmal im Navi, hast du eh nochmal einen Ladestopp später, vielleicht für 5 Minuten. Dann denke ich mir, ja gut, dann mache ich lieber 2 identische Ladestops draus, als dass ich dann einmal so einen ganz kurzen habe und einmal einen längeren.
Richtig.
So, bei 5 Minuten Ladestopp schaffst du es ja fast nicht mehr auf Toilette. So je nachdem, wo die Säule ist, ob du Sanifair und so weiter. Und dann denke ich mir so, dann kann es schon Sinn machen, auch da einfach nochmal da einen zweiten Ladestopp mit reinzunehmen. Aber eine Frage, das würde ich glaube ich als letzte nehmen hier, weil es wird immer serpentiniger und ich glaube irgendwann wird es schwierig hier noch auf alles zu achten, neben Tareks Fahrkünsten. Was wäre euer Wunsch Daily Driver, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
Ich sage AAA. AAA. Alpha Audi Alpine momentan.
Naja, aber wenn du dich auf einen festlegen musst.
Das, was verfügbar ist momentan, Audi e-tron GT Performance.
Also RS e-tron GT Performance.
Genau, Audi, genau. E-tron GT RS Performance. Ansonsten, wenn Geld keine Rolle spielen würde, natürlich der Taycan immer. Der Taycan ist was ganz Besonderes, aber ich bin halt so ein Audi-Mensch. Aber Alpha, Leute, ich bin ein riesen Alphis, die eigentlich im Inneren, im Herzen, ich bin ja ein halber gefühlter Italiener im Herzen, da warte ich sehnsüchtig auf die neue Giulia, die nächstes Jahr vorgestellt wird. Und da freue ich mich wie ein Kind drauf. Und Alpine, die A390, die hat es mir auch voll angetan. Also ich bin momentan AAA. Alpine, Alpha, Audi irgendwie. Und Kia hat auch, der EV2 zum Beispiel wird mega spannend und so weiter.
Ja, aber es geht ja darum, dass ich mein Geld keine Rolle spielt. Da kannst du jetzt hier nicht mit so einem kompakt bezahlbaren Kia kommen.
Deswegen, dann bin ich bei AA. Also Alpha, Audi. Und momentan ist verfügbar mein Traumwagen, verfügbares Traumwagen, Audi e-tron GT RS Performance.
Okay. Bam. Ich tue mich schwer.
Einer.
Ja, es ist als Daily, ne? Das ist ja, das muss das Auto sein, gut. Mit dem. Ja, aber das ist ja bei mir nochmal ein anderes. Ja, aber das ist ja bei mir so zu dritt. Ich kann jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, Riemats fände ich witzig, aber dann kriege ich halt nicht mal mehr einen Buggy rein. Also, das ist halt schon so ein Punkt, der da definitiv mit reinspielt. Und ich überlege deswegen gerade echt stark und ich glaube, ich komme nicht um den Porsche Taycan drumherum.
Ja.
Als Sporttourismo.
Sporttourismo.
Crosstourismo finde ich passt nicht zu dem Auto. Also, ich finde, der Sporttourismo rauskam, war sehr, sehr wichtig. War sehr wichtig. Ich würde den nehmen und wenn das dann natürlich, dann würde ich da volle Hütte nehmen. Also wenn es dann um Daily geht, dann wäre es mir wurscht. Aber das wäre, glaube ich, so ein Auto, was ich aus Vernunftsgesichtspunkten niemals kaufen würde, weil es da keinen Sinn machen würde. Aber aus dem Gesichtspunkt, dass ich machen könnte, was ich wollte, würde ich, glaube ich, den nehmen.
Eben, einfach also, auch, wenn
also ganz ehrlich, einfach auch ein Porsche fahren ist halt ein... Dieses, Premium-Ding, ne? Was wir vorhin hatten, das ist einfach genau, genau das. Und das kann da schon gut funktionieren.
Leute, ich, noch ganz kurz. Als ich vor 2 Jahren mein erstes Porsche-Video gemacht habe mit dem Taycan, da habe ich irgendwie versucht, meine Gefühle zu erklären. Es gibt...
Du müsstest so ein EKG dauerhaft dran haben. Das wäre ganz geil. Beim Porsche-Video einfach EKG und das unten mitlaufen lassen.
Porsche ist nicht perfekt. Und zwar habe ich damals den Vergleich gebracht. Der Jonas hat hier so eine teure Uhr von Apple Watch. Was kostet diese Uhr?
1.000 Euro.
1.000 Euro. Was kostet eine Rolex? 20.000 Euro. Deine Uhr, deine Apple Watch, die kann 1.100 Sachen besser als diese Rolex.
Ja.
Aber diese Rolex ist eine Rolex, verdammte Scheiße.
Ja, ja.
Ne? Und diese Rolex ist nun mal eine Rolex. Also so habe ich das versucht zu erklären. Es geht nicht darum, wer kann unbedingt was besser und bla bla bla.
Und ich habe letztens, so KI macht echt viele coole Sachen möglich. Und da hat einer auf irgendwo gepostet, so, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du als Kind ein Foto von einem Lastenrad über dem Bett hängen hattest. Und das fand ich so einen guten Vergleich, weil jeder hatte irgendwo schon mal ein krasses Auto und war ein Porsche, ein Ferrari, irgendwas.
Genau.
Und wenn du autoaffin bist, dann magst du halt die Marken. Und dann ist es natürlich ein Traum zu sagen, mal einen 911er zu fahren. So natürlich ist es geil. Für viele ist es, mal einen zu fahren, nicht mal einen zu haben, sondern einmal dieses Auto für eine halbe Stunde fahren zu dürfen. Das ist für viele ein Traum. Es gibt ja nicht ohne Grund bei Jochen Schweizer und Schlag mich tot überall,
genau,
eine Stunde einen Porsche fahren.
Genau.
So, das hat ja einen Grund, dass dir auch ein Porsche-Zentrum nicht einen 911er mit Handkuss für eine Probefahrt in die Hand drückt. Da musst du ja gefühlt davor erstmal deine 5 Einfamilienhäuser nachweisen. Also deswegen, ne, das hat ja alles dieses Mysterium um eine Marke drumherum. Und ich finde, das machen die mit dem Taycan auch. Und das schaffen die halt gut.
Das schaffen die, absolut.
So.
Auch mit diesem Sound. Ich liebe diesen Fahrsound vom Taycan. Und natürlich vom e-tron GT. Das Ding, also das holt mich voll ab, Mann. Oh, ich werde echt schwach.
So, Tarek.
So.
Die kurvigen Straßen gehen weiter. Aber dann, ich würde sagen, für uns war es das, oder?
Würde ich sagen.
Es ist genug Arbeit in dieser Podcast-Folge.
Boah, das ist echt eine lange Folge.
Mir kraut es schon davor,
das wird das noch zu ein schneiden. Langer Tag. Ich muss unbedingt dringend für kleine Jungs und
für kleine Kurvenjäger.
Cappuccino.
Ja, das werden wir schon hinkriegen.
Aber danke schön. Fürs Zuschauen.
Es hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare.
Und Leute, bitte sagt, sollen wir diesen Video, ja, wie nennt man das?
Video-Podcast
oder Videocast öfters bringen, wenn wir zusammen sind zumindest, bei Fahrveranstaltungen.
Oder vielleicht, also wir haben uns auch vorhin unterhalten, wir könnten theoretisch das auch aufnehmen, wenn wir zu Hause sind. Ob wir jetzt beide Mikrofone hinstellen oder eine Kamera, genau, macht keinen
Bilder
riesigen Unterschied. Habt ihr da Bock drauf oder nicht? Weil es bedeutet für uns einen wirklich deutlichen Mehraufwand, das muss man
ja
so sagen.
Ja.
Und das rentiert sich nur, wenn ihr sagt, dass euch das interessiert, weil sonst
deswegen
machen wir es nicht.
Zählt euer Feedback, egal worüber ihr jetzt gerade schaut, bitte lasst einen Kommentar da unbedingt, wir müssen das wissen.
In der Zwischenzeit suche ich mal, wo wir gerade im Roadbook sind und Tarek sucht die Straße.
Also verfahren kannst du dich hier nicht, weil
ja, jetzt gerade ist es schwierig.
Es geht nur in eine Richtung, deswegen, und es macht Spaß. Und
auch, absolut.
Wie findest du das Fahrwerk von
Kia? Ist super, es ist
geil,
wirklich,
ne,
gut. Dafür, dass es der Normal
das
ist ja der, und es ist ja nicht mal eine GT-Line, das ist ja wirklich die, genau, gut, GT macht auch nichts am Fahrwerk, oder?
Jetzt.
Aber es ist einfach echt ein cooles Fahren.
Und ich fahre im Normalmodus und er nimmt die Kurven super geil, aber komfortabel zugleich. Ich meine, hier ist nochmal die...
Tarek, wir waren gerade am Abschließen, jetzt kannst du nicht,
oh,
hier nochmal 10 Minuten Kia raushauen.
Gut.
Also, war schön, gut, danke euch.
Danke, danke, ciao. Bye, bye, ciao.